Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Tour le Jour. Dein tägliches Update zu den French Open mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Auf meinsportpodcast.de.
Die vier Spielerinnen im Damenhalbfinale der French Open haben vor diesem Turnier insgesamt zusammen 3 Spiele gewonnen bei diesen French Open. Die Herren, das sind die Top 4 der Setzliste. Und im Herrendoppel haben wir ein ungesetztes deutsches Doppel im Finale, das erste seit Göllner Prinosil. Dass ich in einer regulären Sendung mal Kevin Göllner und David Prinosil mal erwähnen könnte, hätte ich auch nicht gedacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tour le Jour, unserem Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ausgeruht nach gestern, als wir keinen Podcast aufgenommen haben, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war ungewohnt gestern.
Das war sehr ungewohnt. Und vor allem war es natürlich sehr nett, dass die Veranstalter recht früh den Stecker gezogen haben und uns das erspart haben, was wir in Rom vor, was war es, 3 Wochen hatten, wo bis 21 Uhr alle fast auf der Anlage gehalten wurden. Und hier war dann irgendwann klar, na, es wird nichts mehr gespielt. Ich glaube, das war ein Durchatmen für alle Beteiligten und ich glaube, es hat dem Tennis heute auch gut getan.
Ich glaube auch, dass die gelernt haben, die Organisatoren, weil sie dieses Drama da in Rom mitbekommen haben, haben sie gedacht, ziehen wir eher früher den Stecker.
Mussten sie ja auch irgendwie, weil es entsteht jetzt schon ein Nachteil für diejenigen, die heute spielen mussten und die dann noch bis abends da sitzen zu lassen. Das wäre dann wirklich eine Wettbewerbsverzerrung gewesen aus meiner Sicht.
Wir haben auf jeden Fall heute insgesamt sehr gutes Tennis erlebt. Nicht die ganz große Dramatik, aber wir haben eine Riesensensation bei den Damen erlebt. Amanda Anisimova bei den Australian Open schon im Achtelfinale gewesen, damals als sie gegen Aryna Sabalenka überraschend gewonnen hatte, hat hier das Halbfinale erreicht und sie hat es hochverdient gewonnen gegen Simona Halep mit 6:2 und 6:4 nach etwas mehr als einer Stunde. Wer am Ende die Halbfinalistin Barty, Anisimova, Konter und Vondrousova richtig getippt hat, der hat jetzt viel Geld gewonnen. Aber Amanda Anisimova ist wohl neben Vondrousova die größte Geschichte hier, die als 17-Jährige hier schon das Halbfinale erreicht hat. Und Philipp, ich habe es gesagt, es ist nicht zu 1% unverdient oder glücklich. Das hat sie sich von der ersten Sekunde an selber erarbeitet und erspielt.
Und sie ist halt einfach eine extrem talentierte Spielerin. Wir haben ein paar Mal schon über sie gesprochen. Erstmals letztes Jahr, als sie in Indian Wells auch sehr verdiente Siege eingefahren ist, bis sie dann gegen Petra Kvitova ausgeschieden ist, sich dann in Miami verletzt hat. Dann war es ein bisschen ruhiger um sie geworden, weil sie sich von dieser Verletzung sehr bewusst erholt hat. Damals konnten wir schon feststellen, sie hat ein sehr kluges Team um sich rum und dann hat sie bei den Australian Open wirklich für Aufsehen gesorgt. Dann haben wir nochmal über sie in Bogota gesprochen, dem kleinen Sandplatzturnier, wo sie gewonnen hat. Und dann kommt sie hier zu den French Open. Und wir wurden ja heute gefragt, ob sie eine der 25 Spielerinnen war, die man zu den Favoritinnen vor dem Turnier zählen konnte. Also eine Referenz darauf, dass es eben ein immer so offenes Damenfeld ist. Nein, das konnte man wahrscheinlich nicht. Aber es ist keine Sensation, dass sie im Halbfinale steht. Was eine Sensation ist, wie sie das vor allem heute gegen Simona Halep gemacht hat. Und von daher ist es ein bisschen komplexeres Bild, ein wunderbar interessantes Bild und wahrscheinlich ein Halbfinaleinzug, dem noch viele folgen werden und vor allem eine gute Chance, dem hier noch einen draufzusetzen.
Ja, und darüber sprechen wir gleich noch, aber wir müssen erstmal über das Match von Anisimova gegen Simona Halep sprechen, weil sie hat 6-2, 6-4 gewonnen. Das Ergebnis ist ja schon klar und das lässt ja schon so ein bisschen drauf hindeuten, wie das Spiel gelaufen ist. Amanda Anisimova hat von der ersten Sekunde ihr Herz in die Hand genommen, hat einen halben Meter im Feld gestanden und hat Simona Halep die Bälle um die Ohren geprügelt. So deutlich müssen wir sein. Und man muss allerdings auch die Frage stellen, ob Simona Halep vorher niemand gesagt hat, was für eine erstaunliche Rückhand Amanda Anisimova hat, weil Simona Halep hat heute über 1,5 Sätze insgesamt überhaupt nicht den Anschein vermuten lassen, dass sie in ihrer Taktik was ändern wollte, weil sie hat komplett 1,5 Sätze lang in den Sweet Spot von Amanda Anisimova gespielt und die hat das dankend angenommen. Oder bin ich hier zu kritisch?
Na, ich glaube, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, viele andere auch. Es war auf eine gewisse Weise ein Verwaltungstennis, denn sie war relativ unkreativ in der Art, wie sie es gemacht hat. Man muss natürlich sagen, Anisimova ist in der Theorie ein eher unangenehmes Matchup für viele Spielerinnen, weil sie eben so weit in den Court reinkommt und den Ball sehr früh nimmt. Und wer in der Lage ist, den Ball früh zu nehmen, der ist häufig auch in der Lage, eben so ein bisschen den Takt zu bestimmen, ohne extrem viel Power haben zu müssen. Und wie das aussieht, das konnte man heute zwischen 4-2 und 3-0 sehen, wo sie diese Bälle eben extrem früh genommen hat und da durch eine Lage war, sehr viele Winner zu verwandeln. Nur ist es ja so, dass man genau diese Art von Spiel ja auch unterbrechen kann. Und dazu hat Simona Halep in der Theorie die Möglichkeiten. Das eine wäre, sich einfach erstmal aus diesen Ballwechseln zu befreien. Und sie hat sehr häufig dasselbe Prinzip gefolgt, ist sehr häufig in die Rückhand von Anisimova reingegangen und die ist jetzt schon ein sehr, sehr guter Schlag, wird wahrscheinlich noch besser werden, aber die Vorhand kann wackeln, Anisimova, und die hat sie heute wenig getestet, bis auf eine kleine Phase hinten im zweiten Satz, wo Anisimova dann eben auch ein bisschen wackelte und das andere, und darin ist Simona Halep ja eigentlich die Königin. Sie kann natürlich auch die Linien entlang gehen. Sie kann ja einfach sagen, hey, wir machen das hier ein bisschen breiter, wir spielen gar nicht so viel Cross-Tennis. Wir spielen uns den nicht nur eben über den Körper zu, sondern wir gehen die Linie entlang. Und darin ist sie eigentlich eine Meisterin. Und da waren heute nicht so viele Ballwechsel drin, wie man das von ihr gewohnt ist oder wie man es vielleicht von einer aggressiven Simona Halep gewohnt ist. Denn wir haben ja verschiedene Simona Haleps über die Jahre gesehen. Diejenige, die primär athletisch ist, diejenige, die sehr, sehr gut verteidigen kann, aber auch eben eine, die die Linien entlang kontern kann und einen, die selber angreifen kann. Wir haben heute eigentlich nur Level 1 gesehen, wo sie sehr gut verteidigt hat. Aber das hat ihr nichts geholfen. Sie hätte die Linien entlang gehen müssen, jetzt selber selber angreifen müssen. Das ist hier bis auf wenige Momente nicht gelungen und so hat sie sich überwältigen lassen und da muss man dann unter Umständen zu der Frage zurückkehren, die du vor dem Turnier aufgeworfen hast und das ist die, geht sie das hier fast ein bisschen zu locker an, weil sie ja relativ viel auch darüber geredet hat, hey, so viel Druck habe ich nicht, ich habe endlich die French Open, ich war die Nummer 1 und ich habe gedacht, dass sie das in der Lage sein würde abzuschütteln während dieses Turniers und dass sie für mich einfach die beste Sandplatzspielerin der Welt ist, aber vielleicht war das heute, ja, hat das heute gefehlt, so dieser allerletzte Biss, um wirklich die allerverschiedensten Sachen zu probieren in diesem Match.
Sie hatten hinterher in der Pressekonferenz gesagt, dass sie in diesem Jahr im Chill-Jahr wäre und dass sie diese Niederlage als nicht so schlimm ansehen würde. Das bestätigt dann das Ganze auch. Sie ist ja dieses Jahr ohne Coach dann ins Jahr gegangen, hatte mit Darren Cahill die Trennung ausgesprochen und war von vornherein so ein bisschen mit einem anderen Anspruch reingegangen. Sie ist die Nummer 1 geworden, sie hat einen Grand-Slam-Titel gewonnen. Das hat man vielleicht dann heute auch gesehen. Und weißt du, wo wir dieses Spiel schon mal auf einem ganz kleineren, etwas kleineren Level gesehen haben dieses Jahr?
Ah, ich hatte gedacht, dieses Jahr nicht, aber ich hätte jetzt natürlich an Mirjana Lucic gedacht, die bei weitem nicht so eine feine Tennisspielerin ist wie Anisimova, aber Ähnliches mit Halep früher angestellt hat. Aber nein, würde mir jetzt nicht einfallen.
Ich hab dieses Match auf einem kleineren Level dieses Jahr gesehen zwischen Danielle Collins und Angelique Kerber. Angelique Kerber damals auch komplett unfähig, in irgendeiner Weise diesem Hau-drauf-Tennis von Danielle Collins etwas entgegenzusetzen bei den Australian Open. Und dann ging es ganz, ganz schnell. Wie gesagt, eine Stufe drunter, weil für Anisimova die Gelegenheit jetzt höher war. Sie steht jetzt im Halbfinale. Aber insgesamt, glaube ich, kann man diese Matches halbwegs miteinander vergleichen.
Beide spielen natürlich nicht ein völlig unähnliches Tennis, obwohl Anisimova die ja, bessere Athletin, würde ich sagen, ist, zumindest potenziell und die technisch etwas feinere Spielerin, aber einen ähnlichen Ansatz gewählt hat, wie ihn Collins in dem Match gewählt hat. Sie hat ja auch heute davon gesprochen, an Anisimova, dass sie taktisch umgestellt hätte. Stimmt schon, dass sie hier noch aggressiver war in dem Match, als man es sonst von ihr kennt. Und ein Mittel gegen Halep vorzugehen, ist sie eben gar nicht aus dieser ersten Stufe rauskommen zu lassen, sondern sie zu erdrücken. Und das stimme ich zu, hat Danielle Collins ja auch mit Angelique Kerber in Melbourne gemacht. Trotzdem ist die Überraschung wahrscheinlich einfach etwas größer, weil es hier bei dem French Open gegen Halep passiert ist. Und ja, Halep zwar nicht unschlagbar wirkte bei diesem Turnier, aber trotzdem natürlich diejenige war, die es wirklich zu schlagen galt.
Simona Halep ist jetzt ausgeschieden, Amanda Anisimova ist mit ihren 17 Jahren im Halbfinale und sie trifft auf Ashleigh Barty. Die hat heute gegen Madison Keys mit 6-3 und 7-5 gewonnen. Wie passend, dass wir gestern das Jubiläum des letzten Grand-Slam-Siegs von Steffi Graf gefeiert haben, die vor 20 Jahren gegen Martina Hingis dieses atemberaubende Match hatte, als sie Satzrückstand aufgeholt hatte, wo Martina Hingis so ein bisschen auseinandergebrochen ist damals, weil Es erlebt ein Schlag so ein bisschen eine Renaissance, der von Ashley Barty wieder eingeführt worden ist. Der Rückhand-Slice. Mit dem hat sie heute Madison Keys komplett entnervt, hat ihre Punkte fantastisch konstruiert und hat am Ende sehr sicher mit 6-3 und 7-5 gewonnen. Das war eine bemerkenswerte, beeindruckende, abgeklärte Leistung von Ashley Barty.
Das Interessante an dem Match, da war wirklich wenig Sandplatztennis drin. Das waren kurze Ballwechsel. Beide Spielerinnen haben meist relativ locker ihren Aufschlag gehalten. Es war wirklich so das Klassische, wer die erste Chance bekommt, der nutzt sie und der gewinnt das Match. Und Barty hat es geschafft, eben ihre Rückhand der von Keys aufzudrücken. Die Frage war ja vorher so ein bisschen, wer gewinnt das? Die Slice-Rückhand von Ash Barty oder aber die Power-Rückhand von Madison Keys. Und ich dachte nach der letzten Runde, dass Keys da einen Vorteil haben könnte, aber Barty hat das sehr gut gemacht. Hier könnte man jetzt natürlich auch fragen, wäre Keys in der Lage gewesen, zum Beispiel einfach spitzere Winkel gegen die Vorhand von Barty zu spielen, wie sie es auch teilweise gemacht hat, zum Beispiel auch als sie sich das Break im zweiten Satz zurückholte, als Barty schon aufs Match aufschlug. Aber da schien Keys dann eben nicht in der Lage zu sein. Und da kam dann vielleicht eben auch so ein bisschen diese Abgeklärtheit ins Spiel, dass eine Barty hier wirklich bis auf ganz wenige Momente, wo sie ein bisschen unruhig war, einfach sehr abgeklärt wirkte und das runtergespielt hat, als sei sie eben schon x-mal in dieser Situation gewesen. Dabei ist das ja für sie hier auch eine Premiere, ein Halbfinale zu erreichen. Es war eine sehr gute Leistung von Barty, keine besonders schlechte von Keys, aber es war ein fast Klischee-Tennis-Match. Wenige Punkte haben es entschieden und die gingen an Barty.
Was mir an Madison Keys Spielen nicht ganz so gefällt, und das ist eigentlich blasphemisch, weil ich sollte nicht sagen, das gefällt mir an diesem Spiel nicht, beziehungsweise wo ich ein kleines Problem mit habe, ist bei Madison Keys, sie hat wenig Raum für Fehler, weil sie hat ein unglaublich riskantes Spiel und wenn da etwas nicht zusammenpasst, dann hat sie viele Fehler drin, dann verliert sie dann auch relativ schnell die Matches. Sie braucht eine hohe Prozentzahl, erstens bei ihren ersten Aufschlägen und zweitens dann auch bei diesen ganzen hohen Risikoschlägen. Dass sie da mal zwischendurch einen Gang zurücknimmt, das würde ich mir wünschen, um ihr Spiel, dass sie ihr Spiel so ein bisschen komplettiert.
Sie hat ja solche Matches, wo das gelingt. Zum Beispiel im letzten Match hat sie das durchaus gemacht. Da waren viele Vorhände, hatten locker noch einen Meter jeweils zur Grundlinie und zur Seitenlinie, wo sie wirklich in der Lage war, einfach durch ihre Power Gegnerin zurückzudrängen und dann die sehr sicher zu platzieren. Aber es gibt eben viele Matches, in denen sie hektisch wird. Und da müssen wir dann zum Beispiel an das US Open Finale denken, wo ihr das passiert ist. Aber es ist zum Beispiel auch letztes Jahr hier im Halbfinale gegen Sloane Stephens passiert. Jetzt nicht unbedingt eine, die wie Ash Barty einen krassen Slice hat, aber natürlich eine, die so ein bisschen das Tempo wechseln kann, das Tempo rausnehmen kann, Keys dazu zwingen kann, noch einen Ball mehr zu spielen. Und auf eine ähnliche Art und Weise ist das heute verlaufen. Und da würde ich dir zustimmen, dass Keys da wahrscheinlich einen Plan B hat, aber nicht weiß, wie sie den Plan B in Druck- und Stresssituationen umsetzen muss. Und das ist sehr häufig im Leben. Wir wissen eigentlich häufig, was zu tun ist, aber wenn der Moment des Stresses kommt, obwohl wir schon 20 Mal gehört und eigentlich auch schon ein paar Mal geschafft haben, kriegen wir es halt nicht hin und so ein Fall scheint sie zu sein.
Und Ashley Barty, das müssen wir jetzt nochmal konstatieren, ich habe es jetzt, glaube ich, dreimal im Podcast erwähnt in diesen 14 Tagen, die Bierruhe, die sie hat und die Geduld, mit der sie spielt. Und sie scheint tatsächlich zwischendurch einen Plan B zu haben, um ihr Spiel anzupassen, den Gegnerinnen. Aber diese Abgeklärtheit, und ich habe heute noch den Tweet gesehen, genau heute vor 3 Jahren, ist Ashley Barty wieder auf der Weltrangliste zurückgekehrt, nach ihrer Rückkehr, als sie zwischendurch Cricket-Profi geworden ist. In 3 Jahren, jetzt steht sie unter den Top 5 der Weltrangliste. Bei Barty hat man das Gefühl, sie entwickelt sich von Turnier zu Turnier weiter. Das ist zwischendurch ein Step, den sie noch nehmen muss, aber insgesamt ist das eine herausragende Ruhe und Abgeklärtheit, mit der sie das Tennis angeht.
Eben dieser Aufstieg, der spiegelt sich auch in ihrem Spiel wieder. Als sie zurückkam, hat man zwar gesehen, hey, auf der Vorhand ist auf einmal mehr Dampf drauf, aber trotzdem wirkte sie damals eben noch nicht in der Form fit, wie sie es jetzt ist. Sie hat seitdem ihren Aufschlag verbessert. Sie hat ihre Rückhand nochmal verfeinert. Die Vorhand ist sicherer geworden. Ihre Beinarbeit ist besser geworden. Sie ist nervlich stärker geworden. Sie ist jetzt eine, die extrem selten Matches verliert, die sie nicht verlieren sollte. Darum hat sie wahrscheinlich in diesem Jahr auch eine ganz gute Chance, noch die Nummer 1 irgendwann zu werden, selbst wenn sie hier im Halbfinale rausgeht. Und das sind natürlich alles Qualitäten, die man früher nicht mit ihr verbunden hat. Gerade in der Karriere 1.0, wo sie ja viele Matches abgegeben hat, die sie nicht hätte abgeben müssen, aus verschiedenen Gründen, aber wo ihr Selbstvertrauen im Endeffekt komplett zerstört war. Und jetzt ist sie hierher gekommen oder ist jetzt hier bei dem French Open und sie ist wahrscheinlich diejenige, die man fast so zu einem Sicherheitstipp mittlerweile machen muss, weil sie einfach so gut und so stabil bei vielen Turnieren auftritt.
Wenn gar nichts geht, nimm Ashleigh Barty.
Und sie hat es in diesem Jahr schon mit dem Titel in Miami gezeigt. Sie ist, ja, wer ist jetzt hier eigentlich die Favoritin?
Ja, das möchten wir vor allen Dingen auch mit unserer neuen Gewinnspielfrage von euch wissen. Wer bestreitet denn jetzt das Finale bei den Damen morgen? Bis 11 Uhr könnt ihr antworten, entweder auf Twitter oder auf Facebook. Das ist nämlich eine sehr, sehr schöne Frage, finde ich. Wer bestreitet das Finale? Die Halbfinals haben wir Ashleigh Barty gegen Amanda Anisimova und Joe Konta gegen Markéta Vondrousova. Und ich habe es im Anfang erzählt, die vier haben zusammen 3 Matches vor 2019 bei den French Open gewonnen. Das sind 4 Spielerinnen, die wir so nicht erwarten konnten im Halbfinale. Ja, Joe Konta hatte vorher gute Turniere gespielt. Ja, Markéta Vondrousova hatte vorher gute Turniere gespielt, hatte man so als Dark Horses mit dabei. Aber dass sie im Halbfinale sind, vielleicht weniger. Ash Barty ist immer mit zu rechnen. Ja, die kann man drin haben, aber insgesamt bei so einem Feld mit 25 oder 30 Spielerinnen, die das gewinnen können, ist das auch eher unrealistisch. Amanda Anisimova konnte man ernsthaft reell noch nicht dabei haben. Das ist eine absolut komplette Wundertüte, dieses Halbfinale.
Courtney Nguyen, die ja als WTA-Insiderin arbeitet, die hat diesen Tweet auch aufgegriffen, der eben von einigen Menschen auch in die Welt gesetzt wurde mit dieser 3:12 Bilanz und hat gekontert mit, ja, aber diese 4 Spielerinnen hatten eine 29:9 Bilanz vor diesem Turnier auf dem Sand. Also Barty 4:2, Konta 10:3, Vondrousova 9:2, Anisimova 6:2. Das sind gute Zahlen, aber es sind natürlich auch keine herausragenden Zahlen. Es ist jetzt nicht so, dass da eine Sandkönigin sich angekündigt hat, obwohl, wer weiß, wenn Konta hier gewinnt, ist sie unter Umständen auf einmal die Sandkönigin, so gut wie sie das auch noch in Rom gemacht hat. Aber Konta ist vielleicht von den 4 die einzige, bei der man sagen kann, okay, sie hat es in diesem Jahr schon auf einer größeren Bühne gezeigt, sie hat es generell schon auf einer großen Bühne gezeigt. Barty war eher so ein Theoriewissen, Vondrousova hatten wir zwar immer wieder erwähnt, auch beide ins Halbfinale getippt, aber eher, weil ihr Viertel ein bisschen offener aussah und Anisimova war. Wir haben es gerade gesagt, sie ist eine, mit der man rechnen konnte, musste, aber nicht unbedingt in diesem Jahr.
Ash Barty gegen Amanda Anisimova, Joe Konta gegen Vondrousova morgen, beide parallel um 11 Uhr. Das eine Spiel auf dem Simon Mathieu, das andere Spiel auf dem Suzanne Longland, weil morgen soll es nochmal richtig usselig werden, wie wir Norddeutschen sagen, im Wetter da in Paris. Von daher möchten die Organisatoren gerne diese beiden Halbfinals durchbekommen und gerne dann auch gleichzeitig dann spielen. Und die Groundtickets in Paris kosten 20 Euro. Das heißt, für 20 Euro bekommt man morgen ein Frauenhalbfinale. Und das ist wirklich, sehr, sehr viel, was man für sein Geld da bekommt. Wie lautet das Finale? Das ist die Gewinnspielfrage morgen für uns. Bis 11 Uhr könnt ihr antworten und dann könnt ihr mit etwas Glück die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins gewinnen. Wenn wir uns gleich wieder hören, widmen wir uns den Herren. Und da stehen jetzt die Top 4 Herren der Setzliste im Halbfinale. Alexander Zverev ist ausgeschieden. Dafür sind Kevin Karwitz und Andreas Mies im Herren-Doppelfinale. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und der Tous les Jours, unserem Daily von Chip and Charge.
Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21 Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Dominic Thiem, das sind die 4 Halbfinalisten der Herren. Sie sind auch praktischerweise an 1 bis 4 gesetzt und werden hier dieses Halbfinale bestreiten. Heute gab es das Viertelfinale zwischen Novak Djokovic und Alexander Zverev und das Viertelfinale Dominic Thiem gegen Karen Khachanov. Beide waren ähnlich klar. Beide sind in drei Sätzen durchgegangen. Novak Djokovic und Dominic Thiem spielen im Halbfinale gegeneinander. Lass uns über die beiden Spiele trotzdem mal etwas sprechen. Das Spiel von Novak Djokovic gegen Alexander Zverev war, da waren die Rollen klar verteilt. Djokovic mit diesem unglaublichen Titel in den letzten Wochen mit einer Riesenform. Er hat die letzten drei Grand-Slam-Turniere gewonnen. Alexander Zverev, der in diesem Jahr mit seiner Form hadert, gerade auf Sandplatz, der sich aber mit Fabio Fognini einen guten Kampf geliefert hat und den in vier Sätzen besiegt hatte. Und heute konnte man sehen, vor allen Dingen im ersten Satz, bis zum 5:4, bis Alexander Zverev auf den ersten Satz aufschlug, dass Zverev, wenn er frei aufspielt, dass er hier mit den Allerbesten mithalten kann. Das konnte er allerdings nur bis zu diesem 5:4. Danach verlor er die nächsten Spiele und verlor dann am Ende das Match mit 5:7, 2:6 und 2:6. Wenn wir nur die ersten 45 Minuten betrachten, bis zum 5:3, bis er das Break geholt hat, und dann bei 5:4 nicht ausservieren konnte, war das eine wirklich famose Partie von Alexander Zverev. Das Problem ist, gegen Novak Djokovic muss man das über drei Sätze machen und Djokovic hat ab dem 4:5 nochmal arg das Tempo angezogen.
Wir holen so häufig den Vergleich raus, aber ich glaube, er passt hier mal wieder ganz gut, der zu Andy Murray, also Alexander Zverev zu Andy Murray. Murray ist ja jemand, der Djokovic einige Jahre lang durchaus arg ins Schwitzen gebracht hat, ihn herausgefordert hat, ihn häufig zu Bestleistungen gedrängt hat, vor allem bei Grand-Slam-Turnieren. Und wir denken nur an die ganzen Australian Open-Finals, der aber am Ende dann doch immer wieder unterlegen war. Und so ein bisschen daran hat es erinnert. Also Zverev hat diesen sehr guten Start gehabt. Djokovic wirkte ungewöhnlich nervös, warum auch immer. Er wirkte einfach etwas nervös. Vielleicht war ihm diese Niederlage bei den World Tour Finals noch im Kopf. Und Zverev stand recht nah an der Grundlinie. Also das große Thema, was wir so immer bei ihm diskutieren. Er war sicher bei den Grundschlägen, hat vor allem gut aufgeschlagen. Das ist ja immer sehr wichtig. Djokovic stand eigentlich von Anfang an unter Druck bei den eigenen Aufschlägen und Zverev hat dann ja das auch zum Break genutzt und hat da dann teilweise sehr tolles Tennis auch gespielt. Ein Angriffstennis, was nicht Harakiri war, aber was mit genug Risiko ausgestattet war, dass er sich Ballwechsel sichern konnte, ohne eben jetzt über 10, 15, 20 Schläge gehen zu müssen. Denn das zeichnete sich auch recht schnell ab. Wenn es wirklich lange Ballwechsel sind, dann gehen sie an Djokovic. Und die Bilanz ist, glaube ich, dann im Laufe des Matches, wie gesagt, wird leider immer nur zwischendrin eingeblendet. Aber diese Bilanz ist immer mehr in seine Richtung gerutscht. Die langen Ballwechsel gingen an Djokovic. Und am Anfang hat Zverev das wirklich auf recht kurze Ballwechsel gehalten, hat gut aufgeschlagen, hat präzise angegriffen, hat Djokovic unter Druck gesetzt, hat dessen Nerven ausgenutzt. Er schafft dieses Break zum 5:4. Beide sitzen da nieder. Zverev kommt sogar ganz okay in dieses Aufschlagspiel rein. Und auf einmal klickt was bei Djokovic und er übernimmt. Er macht diesen Court super breit, er geht die Linien entlang, er spielt sehr präzises, konzentriertes Tennis, holt sich das Break zurück. Und danach war das Match erstaunlicherweise schon entschieden.
Das war ab dem ersten Satz tatsächlich entschieden. Er holte sich sofort das Break, dann zum 1:0, zum 2:0 im zweiten Satz und von da an war es eigentlich Cruising für Novak Djokovic. Aber ich muss nochmal auf diesen ersten Satz zurückkommen, weil Alexander Zverev hat das 45 Minuten hervorragend gemacht. Im zweiten Satz hat ihn der Aufschlag zum Beispiel komplett verlassen. Da hat er, glaube ich, im letzten Aufschlagspiel insgesamt drei Doppelfehler gespielt. Aber er hat das bis dahin, bis zum Ende des ersten Satzes wirklich hervorragend gemacht. Und da hat er auch ein Mittel gehabt, wie er Djokovic schlagen könnte. Dass er ihn über die langen Ballwechsel nicht würde schlagen können, das haben wir gestern schon gesagt in unserer Vorschau. Aber er hat das eigentlich sehr gut gemacht und vor allen Dingen hat sehr selbstbewusst gespielt. Vielleicht auch nach dem Motto, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren.
Das Problem natürlich gegen Djokovic ist, diese Leistung muss man über viele, viele Stunden abrufen.
Ja, genau.
Und das ist ja, woran so viele, inklusive dem von mir schon erwähnten Murray, aber auch ein Federer, aber auch ein Nadal, so häufig gescheitert sind, dass sie einen guten Start hatten, gute Phasen hatten gegen Djokovic, aber Djokovic konnte ein, zwei Stufen noch höher gehen. Und zum Beispiel, was mir so aus diesen ersten 45 Minuten bleibt, wenn Zverev in der Lage war, wirklich wuchtige, tiefe Bälle zu spielen, die selbst den Djokovic einfach zu weit zurückgedrängt haben. Aber irgendwann ist Djokovic halt doch ein klein bisschen mehr in den Court gegangen und war derjenige, der die Bälle ein bisschen früher genommen hat, der die Bälle verteilt hat, der selber die Linien entlang gespielt hat und dann hat er Zverev ans Laufen bekommen. Und wenn Zverev hinten so ein bisschen in dieser abwartenden Haltung ist, die wir von ihm kennen, dann muss er ja gar nicht so viel laufen. Dann wird er ja nicht so sehr gestreckt, er muss sich viel bewegen, aber er wird nicht von Ecke zu Ecke gejagt. Und das konnte ein Djokovic dann einfach machen. Und da da, als er einmal quasi diese Tür geöffnet hatte und durch die getreten ist, da wusste Zverev nicht mehr den Weg zurück. Aber wie gesagt, das ist schon ganz, ganz vielen passiert. Und wir hatten auch angesprochen, Zverev wäre einer der ersten Spieler gewesen, der eine positive Bilanz gegen Djokovic nach 4 bzw. 5 Matches gehabt hätte, hätte er hier gewonnen. Das zeigt schon, irgendwann hat Djokovic sie sich alle ausgeguckt und hat sie nach und nach fein säuberlich zerlegt.
Novak Djokovic steht jetzt im Halbfinale. Wir können aber trotzdem nochmal sagen, dieses Viertelfinale von Alexander Zverev war erstens die Verteidigung der Punkte aus dem letzten Jahr. Ich muss jetzt nicht überall die guten Nachrichten suchen, aber letzten Endes, nach der Sandplatzsaison, glaube ich, kommt er mit einem zufriedenen Eindruck raus aus Paris.
Punktemäßig würde ich sagen, kann man mit einem blauen Auge raus, mit wahrscheinlich gesteigerter Form und wohl auch etwas mehr Selbstvertrauen. Wenn ihm das jetzt hier nicht zu sehr zusetzt in Wimbledon, hat er Chancen. Wird ein bisschen von der Auslosung abhängen, aber ich denke, er kann dort weiterkommen als im letzten Jahr. Also da denke ich, kann er recht positiv in Richtung der Rasensaison schauen.
Und er wird dann in Halle das erste Mal wieder auftreten, also in 2 Wochen. Könnt ihr ihn, wenn ihr in Halle seid oder wenn ihr dann den Stream bzw. den Fernseher anmacht, könnt ihr ihn dann in Halle sehen. Für Novak Djokovic geht es jetzt weiter und er hat vielleicht eines der härtesten Lose, was man im Moment auf Sand bekommen kann. Gut, jetzt in diesem Halbfinale ist keins der 3 Lose so ein richtig tolles Los. Er trifft jetzt auf Dominic Thiem und wir haben nach dem Achtelfinale schon gesagt, Mensch, Dominic Thiem hat sich in dieses Thema French Open reingearbeitet. Das kann man nach heute nochmal doppelt bestätigen. 6:2, 6:4, 6:2 gegen Karen Khachanov. Er hat über die 3 Sätze überhaupt nichts anbrennen lassen. Und herrje, macht Dominic Thiem einen guten Eindruck derzeit.
Das war ein richtig gutes Match. Khachanov hat sehr wuchtig angegriffen. Thiem hat das aber sehr gut verteidigt und sobald er die Chance hatte, hat er selber angegriffen. Und wenn er den Ball lang genug drin gehalten hat, im ersten und dritten Satz, dann hat Khachanov dazu noch genug Fehler gemacht. Und das war einfach eine konzentrierte, eine saubere Leistung. Er muss jetzt morgen auch nicht mit dem Gefühl in den Tag gehen, hey, ich habe so viel mehr gearbeitet als ein Djokovic. Beide sind hier heute ganz gut rausgekommen und er hat gezeigt, da ist ein Klassenunterschied zu jemand wie Khachanov. Zumindest auf dem Sand, zumindest in diesem Format, da ist er einfach ein besserer Spieler. Und da hat er heute einfach mal ordentlich Distanz zwischen diese Spieler gelegt. Und er gehört zu den 3 besten Sandplatzspielern der Welt. Federer ist halt immer so ein bisschen über den Dingen schwebend, aber er hat mit so einer Leistung wie heute einfach gezeigt, hey, da ist eine Distanz zwischen allen anderen. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist die Distanz zu Novak Djokovic? Und was muss er machen, um morgen Novak Djokovic zu schlagen?
Genau, das ist nämlich die Frage, die ich an dich jetzt stelle. Was muss er denn machen, um Novak Djokovic zu besiegen?
Tja, das ist wahrscheinlich wichtig. Weil ich meine, er hat ihn hier schon geschlagen. Es war aber ein anderer Novak Djokovic. Er hat gegen ihn in Madrid eine tolle Partie gespielt. Da hat Djokovic, muss man sagen, aber seine Chancen etwas besser genutzt. Die Bedingungen waren anders, weil es dort schneller war. Das heißt, hier wird es langsamer sein. Er wird, das wissen wir, wirklich mit viel Konzentration spielen müssen, mit viel Wucht spielen müssen. Das muss über Stunden passieren. Er muss bereit sein, das 4 oder 5 Stunden zu machen gegen Novak Djokovic. Er muss dessen Abwehr knacken können, aber eben wahrscheinlich nicht mit dem klassischen, hey, ich wuchte jetzt eine Rückhand oder Vorhand an dir vorbei, sondern ich manövriere Novak Djokovic in eine Position, wo ich ihm dann im drittnächsten Schlag den Winner an ihm vorbeischieben werde können. Und das wird er machen. Er muss sehr gut retournieren und das, finde ich, fällt hier positiv auf, wie er das hier im Turnier gemacht hat. Er holt sich wirklich viele Breaks. Das wird er morgen wieder machen müssen. Da wird es sehr spannend sein, wie er sich auf dem Court, wo er sich da platzieren wird, macht er uns den Nadal und steht hinten an der Bande, kommt er relativ nah rein und geht damit natürlich auch ein bisschen mehr Risiko, aber schafft unter Umständen dort dann den Vorsprung in den Rallyes, um gegen Djokovic bestehen zu können. Und vor allem muss er natürlich selber gut aufschlagen, weil wenn Djokovic einen guten Aufschlagstag erwischt, dann wird er nicht so viel zu holen sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir ein gar nicht so unähnliches Szenario zu Madrid haben werden, wo wir 1, 2, vielleicht 3 Tiebreaks sehen werden und generell enge Sätze. Und am Ende wird Thiem sich eben in diesen sehr, sehr engen Sätzen beweisen müssen gegen Novak Djokovic.
Ich glaube allerdings, dass er dieses Armdrücken, von dem wir immer sprechen, wenn wir sagen, diese ganzen langen, harten Rallyes, die, glaube ich, kann er etwas besser mitgehen als Alexander Zverev, weil dafür hat er einfach mehr Sicherheit und hat dann auch dementsprechend den Punch. Das ist keine Abwertung von Zverevs Spiel, der muss halt über den Aufschlag gehen, der muss halt über die ersten 2, 3 Bälle gehen. Ich glaube, dieses sich wirklich die Bälle um die Ohren hauen, ich glaube, das kommt Dominic Thiem ein ganz kleines bisschen besser entgegen.
Ja, und er ist natürlich jemand, der auch einfach ein bisschen mehr Spin reinlegt als Alexander Zverev, der mehr Wucht drin hat. Also da sollte er einen Vorteil haben. Ich habe gerade, während du auch gesprochen hast, versucht zu überlegen, als er damals Novak Djokovic hier geschlagen hat, da war das Wetter, glaube ich, auch nicht so ideal. Das war zumindest kein 30-Grad-Tag. Und das könnte ihm in der Theorie entgegenkommen, wenn der Court hier nicht super schnell ist. Ich glaube, weil er wirklich mehr als Djokovic noch in der Lage ist, Winner zu setzen, auch auf einem nassen, feuchten Court, weil er wahrscheinlich der kräftigste Spieler auf der Tour neben Nadal ist. Also das könnte ihm zum Vorteil gereichen und könnte noch mehr diese Situationen befördern, die du gerade angesprochen hast, wo er dann wirklich ins Armdrücken eintreten kann gegen Novak Djokovic.
Novak Djokovic gegen Dominic Thiem und Roger Federer gegen Rafael Nadal. So es denn der Wettergott morgen zulässt. Morgen nach den, beziehungsweise ab 12.50 Uhr auf dem Châtrier, um 11 Uhr auf dem Suzanne Lenglen und auf dem Cours Simon Mathieu, die beiden Halbfinals der Damen. Man möchte unbedingt die Damen morgen durchbekommen, damit man dann auch das Finale am Samstag spielen kann. Und die beiden Herren-Matches ab 12.50 Uhr, ob diese Matches morgen gespielt werden können, das steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Wir werden euch natürlich dann auf Twitter informieren. Morgen Abend ist Tobi Rieger wieder dabei. Der wird mit Philipp das Tous les Jours dann aufnehmen. Das sind die Herren. Wir haben allerdings jetzt noch eine relativ große Nachricht mitzuteilen. 1993 haben damals Marc-Kevin Göllner und David Prinogil das Finale des Herrendoppels bei den French Open erreicht. Sie verloren damals gegen Luke und Murphy Jensen. Die Älteren werden sich an die beiden Jensen-Zwillinge erinnern. Murphy Jensen konnte mit beiden Armen spielen, galt als großes Talent. Als Jugendlicher hat es dann aber nur im Doppel zu diesem einen Grand-Slam-Titel gebracht. Das waren die letzten beiden deutschen Spieler, die ein Finale bei den French Open im Herrendoppel erreicht hatten. Jetzt, 26 Jahre später, haben es Kevin Kravitz und Andreas Mies geschafft. Sie haben heute gegen Guido Peller und Diego Schwartzmann mit 7:5 und 6:3 gewonnen und stehen jetzt im Finale, stehen in ihrem ersten Grand-Slam-Finale. Ist der größte Erfolg natürlich. Es sind über 250.000 Euro, die sie dadurch jetzt gewonnen haben. Und sie konnten selber ihr Glück nicht so richtig fassen, aber sie haben verdammt abgezockt gespielt gegen Peller und Schwartzmann. Und man hat es gesehen, das eingespieltere Doppel hat heute gewonnen.
Hat's. Und ich hätte vorher vermutet, dass Peller-Schwartzmann das knapp für sich entscheiden würden, einfach weil ich doch einen Vorteil sah von der Grundlinie oder dass sie in der Lage sein würden, das Spiel von Mies und Kravitz besser zu unterbinden. Aber da muss man dann sagen, Mies und Kravitz haben sehr gut retourniert, haben gut aufgeschlagen und haben ihre Chancen wirklich genutzt. Und darauf kommt es im Doppel dann ja so richtig an. Da bieten sich die Chancen in einem anderen Maße oder auch in einer anderen Form als im Einzel. Und die beiden haben das dann einfach sehr, sehr souverän gemacht. Und Schwartzmann, Peller, man sah es, sind wirklich keine Doppel-Experten, standen viel hinten, haben versucht, beide Einzel zu spielen. Und Kravitz und Mies haben sich schlauerweise nicht darauf eingelassen, mit den beiden Einzel zu spielen. Das hätten sie verloren, sondern haben das konsequent am Netz gelöst und wirkten ehrlich kaum jemals so richtig in Gefahr in dieser Partie. Eigentlich schon nach den ersten 15, 20 Minuten war zumindest bei mir so ein bisschen das Gefühl, das müssten die beiden eigentlich gewinnen, wenn sie ihre Nerven behalten können. Und so war es dann ja auch. Sie waren im zweiten Satz dann doch ein Stück besser und im ersten waren sie auch schon besser.
Ich hatte auch das Gefühl, dass sie das nicht zum ersten Mal machen, dieses Halbfinale bei dem Grand Slam. Aber es war das erste Halbfinale und dafür war das eine enorm nervenstarke Geschichte, die sie da abgeliefert haben.
Wir hatten darüber gesprochen, es ist unter Umständen eine Chance des Lebens. Wer weiß, ob sich sowas nochmal ergibt. Natürlich, es ist das erste Mal so richtig, dass wir überhaupt in einer Situation sind, aber dass ein Draw so zerfällt, passiert nicht häufig. Sie werden, sollten sie noch in andere Grand Slam Halbfinals kommen, vielleicht eher auf die Bryans treffen, als jetzt auf Peller und Schwartzmann. Und von daher, es war eine quasi goldene Chance und die jetzt schon mit dem Finaleinzug genutzt zu haben, ist eine erstaunliche Geschichte.
Auf Platz 8 stehen sie jetzt schon im Race to London, auf Platz 26 und 27 in der Doppelweltrangliste. Sollten sie das Turnier gewinnen, dann würden sie schon auf Platz 2 im Race to London stehen. Das hätten wir vor diesem Jahr auch nicht gedacht, dass wir eventuell Kevin Kravitz und Andreas Mies im November in London sehen würden.
Und vor allem, das können sie gut gebrauchen, denn im Doppel ist das Geld primär zu verdienen bei den Grand-Slam-Turnieren und bei den Masters-Turnieren und eben dann beim Jahresendturnier. In den kleineren Turnieren natürlich, da kann man auch Geld verdienen, aber wenn man auch ein bisschen was aus seiner Tenniskarriere mitnehmen möchte, dann am besten sollte man sich Plätze sichern bei den Masters-Turnieren. Und das war ja ein Ziel, was sie auch ausgegeben hatten. Die Chancen dürften relativ hoch sein, dass sie jetzt in die meisten Masters-Turniere in den nächsten 12 Monaten reinkommen. reinkommen können. Und da ist dann ja schon mal der Vorteil. Zieht man da mal in ein Viertelfinale ein, dann hat man halt mal 2 bis 3 Challenger-Turniere die Punkte oder das Äquivalent von den Punkten von 2 bis 3 Challenger-Turnieren gesammelt und das X-fache an Geld. Und das kann einfach bei 2 Spielern, die so spät erst in die Weltspitze vorgestoßen sind, im Doppel ja nun wirklich nicht schaden.
Viele Challenger werden sie jetzt nicht mehr spielen. Ich glaube, das steht relativ fest. Sie treffen, und das ist die zweite große Überraschung dieses Tages, auf Jérémy Chardy und Fabrice Martin. Die haben heute nämlich die an 3 gesetzten Juan Sebastian Cabal und Robert Farah mit 7-5 und 6-4 besiegt. Was für ein absolutes Überraschungsfinal hier beim Herrendoppel.
Ja, da müssen die Damen morgen noch einiges tun, um das zu toppen. Da müssen wir wahrscheinlich Anisimova, Vondrousova sehen, um dann äquivalent herzubekommen, einfach von den Überraschungen her. Ja, wir hatten darüber gesprochen, Cabal, Farah waren hier sicherlich die Favoriten, sind eines der besten Sandplatzdoppel der Welt. Für sie war die Tür ganz, ganz weit offen. Ich muss sagen, ich habe jetzt von dem zweiten Halbfinale nichts gesehen, kann also nicht sagen, wie es genau passiert ist. Jérémy Chardy ist ein sehr guter Einzelspieler, dem man zutraut, sollte er sich dem Doppel mal wirklich widmen, dass er einige Grand-Slam-Titel noch holt. Und von daher ist zu vermuten, dass er derjenige war, der hier so ein bisschen der X-Faktor war.
Auf jeden Fall steht das Finale fest im Herren-Doppel zwischen Fabrice Martin, Jérémy Chardy und Kevin Kravitz und Andreas Mies. Am Samstag wird das dann folgen. Nach dem Damen-Einzel wird das Herren-Doppel-Halbfinale dann folgen. Wir haben noch im Mixed ein Finale zu vermelden. Das ist nämlich das Vorjahresduell im Mixed-Finale. Latisha Can und Ivan Dodig treffen auf Gabi Dabrowski und Marte Pavic. Can und Dodig haben heute gegen die an 1 gesetzten Melika und Soares ganz klar 6-2, 6-1 gewonnen. Und Dabrowski und Marte Pavic haben gegen Kichinok und Esa Molhak Qureshi gewonnen. 10-8 im Champions-Tiebreak. Eine Wiederholung eines Mixed-Finals, ich glaube, das hat es noch nicht so häufig gegeben.
Zumindest nicht in den letzten Jahren. Dafür gibt es wahrscheinlich einfach nicht genug dominante Doppel oder Mixed-Doppel. Wir hatten natürlich zwischendrin Leander Paes und Martina Hingis, die ja das beste Mixed-Doppel der Welt waren. Dann hat Jamie Murray zwischendrin nachgezogen, auch noch mit Martina Hingis. Aber dass wir ja wirklich so eine Wiederholung haben, das viele mir jetzt auch nicht ein. Irgendwer Schlaues wird uns jetzt wahrscheinlich zeigen, dass es zuletzt vor 2 Jahren passiert ist, aber gefühlt ist es schon einige Zeit her.
Auf jeden Fall haben wir da die Wiederholung des letztjährigen Mixed-Doppels in diesem Fall. Und da können wir nochmal auf das Damendoppel eingehen. Da muss ich jetzt nochmal einmal gerade umswitchen. Im Damendoppel werden wir die Halbfinals erleben morgen erst. Elise Mertens und Arina Sabalenka treffen auf Timia Babos und Kristina Mladenovic. Ein absolutes Knallerdoppel. Und Kirsten Flipkens und Johanna Larsson treffen auf Zsa Zheng und Yingying Duan. Das sind die beiden Halbfinals, die zu diesem Zeitpunkt feststehen. Mertens Sabalenka gegen Babos Mladenovic. Das ist das Match der beiden besten Doppel dieses Jahr. Vielleicht noch Zhang Stoja, aber die beiden, die sind schon verdammt stark im Moment.
Ja, kann man auch gespannt sein. Babos Mladenovic sollten auf dem Sand eigentlich Vorteile haben. Allerdings, dass Mertens Sabalenka hier überhaupt schon ins Halbfinale gekommen sind, spricht natürlich dafür, dass sie so ein bisschen ihre Frühjahrsform auch auf dem Sand nutzen konnten, wo sie eigentlich beides nicht unbedingt Expertinnen sind. Aber ich würde Babos Mladenovic hier schon vorne sehen.
Die Ansetzungen für morgen gibt es halt im Moment nur im Einzel auf dem Chatrier ab 12.50 Uhr. Federer gegen Nadal erst und danach Djokovic gegen Thiem. Und auf dem Suzanne Lenglen um 11 Uhr Ashleigh Barty gegen Amanda Anisimova. Und auf dem Cours Simon Mathieu um 11 Uhr Joe Konter gegen Marketa Vondrousova. Ich habe es am Anfang erzählt, für 20 Euro kommt man mit dem Ground Pass auf den Simon Mathieu. Und das könnte morgen eine richtig gute Stimmung geben, weil es ist wirklich Value for Money, dieses Damen-Halbfinale morgen auch wegen des Wetters geschuldet. Die Gewinnspielfrage, die haben wir schon erwähnt. Wie heißt denn das Finale bei den Damen? Sagt es uns, schaut in die Glaskugel und sagt uns, wie das Finale lauten wird. Mit etwas Glück könnt ihr die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins gewinnen. Das war es wieder für heute. Wenn ihr Rezensionen, Bewertungen auf iTunes hinterlassen könnt, wären wir sehr, sehr glücklich. Ansonsten folgt uns auf Twitter @chipundcharge oder auf Facebook facebook.com/chipundcharge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Tour le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.